Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ich war jetzt, glaube ich, schon 2 Jahre nicht mehr hier, aber ich habe euch dennoch wiedererkannt. Sehr schön. Ich habe für euch eine kleine Fangfrage zu Beginn. Und zwar, denkt mal drüber nach. Was haben Deutschland, Rumänien, Uganda, Kambodscha, Irak, Russland und China gemeinsam? Hat jemand eine Idee? Da gibt es Deutsche, das mag vielleicht auch eine Gemeinsamkeit sein, ich weiß nicht, wie viele Deutsche es in Kambodscha gibt. Das sind alles Länder, die im letzten Jahrhundert von machthaberischen Strukturen geführt wurden, Länder, in denen ganz viel Blut vergossen wurde und durch die ganz viel Blut in dieser Welt vergossen wurde. Man sagt nicht grundlos, dass das letzte Jahrhundert das blutige 20. Jahrhundert war. Und manch einer, der hier sitzt, hat vielleicht noch einen Vater, eine Mutter oder sowas, vielleicht Opa, Oma, wo im Dritten Reich dabei war. Und egal welches dieser Länder man jetzt anschaut, vermutlich war es in keinem dieser Länder so, dass die Menschen von Anfang an gewusst haben, ja, das ist ein Machthaber, der wird unser Land ausbeuten, den wählen wir mal. Die Menschen hatten irgendwie Hoffnung. Vielleicht waren sie in einer großen Krise. Vielleicht waren einfach die Worte so schön, die ihnen da gemacht wurden. Ja, Aufbruch, ja, Arbeiterpartei, das Volk, Deutschland. Und auf einmal ist man in diesem Sog drin. Oder aber die äußerlichen Strukturen waren schon so fest, so stramm, dass man einfach mitgeschwommen ist. Keiner hat sich das ausgesucht oder gewollt. Viele hätten vielleicht alles dagegen getan, solange es noch ging, bevor es zu diesen Schrecken gekommen ist, egal in welchem dieser Länder. Die Menschen wurden auf gut Deutsch verführt. Unser Bibeltext, den wir heute anschauen wollen, der zeigt uns einerseits, was eigentlich in einem menschlichen Herzen vorgehen muss, damit es zu solchen Schrecken kommt, welche Gottlosigkeit zu sowas führt. Es wird uns aber auch deutlich gemacht, die Gefahr, dass man eben zu einem solchen bösen Handeln und Leben verführt werden kann. Und ultimativ sehen wir aber auch in unserem Text, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Lasst uns mal unseren Text lesen, und zwar wer eine Bibel dabei hat, der darf einmal den 2. Timotheusbrief aufschlagen. Ich weiß nicht, ob ich das bei euch finde, manche tappen das auf in ihren digitalen Bibeln, aber ich glaube, hier gibt es noch analog Papierbibeln. Schlagt mal auf, tappt mal auf, was ihr habt. 2. Timotheus 3, und dort wollen wir die Verse 1 bis 9 anschauen. Ich lese den Text aus der Luther-Übersetzung. Das sollst du aber wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig, prahlerisch, hochmütig und voller Lästerei sein. Sie sind den Eltern ungehorsam, undankbar und gottlos, lieblos und unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild und dem guten Feind. Sie sind Verräter und unbedacht, sie sind aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen, Timotheus, meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Ich möchte noch beten. Großer Gott, ich stehe hier arm und klein und schwach als Mensch wie immer. Und ich weiß, ich kann das nicht tun. Ich kann dein Wort nicht predigen. Ich kann dein Wort nicht verstehen, wenn du nicht in deiner großen Gnade es mir und uns schenkst. Und Herr, das ist mein Wunsch, dass du, der treue Hirte, deine Gemeinde versorgst mit deinem Wort, dass du uns nährst und dass du unsere Leben wirklich berührst und veränderst mit deinem Wort. Ich möchte dich bitten, dass du aus meinem Mund sprichst, deine Wahrheit, und dass du unsere Herzen aufnahmefähig machst, dass du all das, was uns vielleicht heute Morgen blockiert, wegnimmst, dass wir uns ganz frei einfach auf dein Wort konzentrieren können und dass dein Wort wirklich Veränderungen in unserem Leben bringt, dass es uns mehr wie dich macht und dass es uns dich mehr lieben lehrt. Vielen Dank, Herr, dass wir in diesem Vertrauen auf deine Kraft, auf deinen Geist beten dürfen. Amen. Ich möchte aus unserem Bibeltext drei Punkte mit euch bedenken. Ich glaube, unser Text teilt sich in drei Abschnitte. Das erste, was wir sehen, ist die verheißene Gottlosigkeit. Ja, Paulus spricht davon, dass eine Gottlosigkeit kommen wird. Das zweite ist, dass Paulus von einer gegenwärtigen Verführung spricht. Und das dritte ist, dass Paulus von einer kommenden Gerechtigkeit spricht. Lasst uns mal in unseren ersten Punkt eintauchen, die Verse 1 bis 5, die verheißene Gottlosigkeit. Ja, wenn wir in Vers 1 reinschauen, der Text beginnt so: Das sollst du aber wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen wirklich ganz, ganz schlimme Zeiten kommen werden. Also das Erste, was uns hier gegeben wird, ist eine Art prophetischer Ausblick. Timotheus, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten kommen. Dieses Wort schlimm, das kommt nur ein anderes Mal noch im Neuen Testament vor. Und zwar kennt ihr vielleicht die Begebenheit in Matthäus 8, wo von diesen zwei Besessenen in den Grüften geredet werden, die so schlimm sind, dass jeder normale Mensch einen Bogen um die gemacht hat. Und das ist das gleiche Wort. Und Paulus sagt, so werden die letzten Tage sein. Schlimme, böse Zeiten, Timotheus. Und warum? Warum sind die letzten Tage schlimm? Vers 2. Denn die Menschen. Denn die Menschen. Das ist die Begründung. Die letzten Tage werden schlimm sein, denn die Menschen machen die Tage schlimm. Das ist ein ziemlich düsteres Bild, was uns hier der Apostel Paulus zeichnet. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann sind denn eigentlich diese letzten Tage? Manchmal gibt es ja Bibeltexte, die darauf schließen lassen könnten, dass unmittelbar vor dem Kommen Jesu, ich sag mal, alles in so einer ganz schlimmen Gottlosigkeit kulminiert. Manche sehen das stärker, manche sehen das weniger stark. Manchmal könnte man das meinen. Aber wenn die Bibel im Neuen Testament von Endzeit oder letzten Tagen spricht, spricht sie in den allermeisten Fällen ganz klar einfach von der Zeit, als Jesus damals das erste Mal kam, bis zu seinem zweiten Kommen. Von der ersten Ankunft bis zu seiner Wiederkunft. Und das heißt, eigentlich alles, was in den letzten 2000 Jahren geschehen ist und was noch geschehen wird, bis Jesus wiederkommt. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Hebräer 1, 1 und 2, Verse 1 und 2, da heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu unseren Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn Jesus Christus. Also als Jesus kam und als Jesus uns das alles verkündigt hat, was wir im Neuen Testament finden, da heißt es, da waren schon die letzten Tage. Apostelgeschichte 2, Vers 17, dort predigt Petrus von einer Verheißung aus dem Alten Testament und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Das ist das Pfingstereignis. Petrus predigt, der Geist kommt dort auf die Menschen. Und Petrus sagt, die Verheißung redet von den letzten Tagen und heute und hier und jetzt ist es geschehen. 1. Johannes 2, Vers 18. Kinder, es ist, nicht es kommt, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen und daran erkennen wir, dass es bereits die letzte Stunde ist. Wir leben in der Endzeit. Und ich kann euch das auch hier im Bibeltext beweisen, dass Paulus hier von dem Hier und Jetzt redet. Denn wenn ihr in Vers 5 reinschaut, da macht Paulus eine Aussage, nämlich eine Aufforderung an Timotheus, solche Menschen meide. Und wisst ihr was? Das ist eine Aufforderung an Timotheus im Präsens, in der Gegenwart. Timotheus, ich predige dir jetzt nicht etwas, was du schon mal lehren sollst, was irgendwann in 2500, 3000 oder wann auch immer wie vielen Jahren mal relevant sein wird. Sagt Timotheus, solche Menschen meide. Das, was ich dir sage, betrifft dich und deine Gegenwart. Das ist das, was du wahrnimmst. Und was macht diese Zeit schlimm? In den Versen 2 bis 5 beschreibt Paulus 18 Merkmale, was diese Zeit so charakterisiert, was die Menschen charakterisiert. Und ich glaube, wir können diese 18 Merkmale in drei Blöcke einteilen. Wenn wir den ersten Block anschauen, die ersten 6 Eigenschaften, dann glaube ich, könnten wir das gut zusammenfassen unter dem Oberbegriff Ich-Zentriertheit oder Egoismus, Egozentrik. Schaut mal in Vers 2 rein. Das heißt, denn die Menschen werden viel von sich halten oder wörtlich übersetzt, werden sich selbst lieben. Sie werden geldgierig sein, geldliebend. Sie sind prahlerisch, hochmütig, Lästerer und den Eltern ungehorsam. Wenn ihr jetzt mal diese Worte anschaut, und wir haben es gerade von den schlimmen letzten Tagen, dann stellt ihr fest, hier werden nicht Dinge beschrieben, die irgendwie jemanden ins Gefängnis bringen. Ich bin kein Jurist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Selbstverliebtheit zumindest nach deutschem Recht nicht geahndet wird. Hier stehen Charaktereigenschaften, Geldgier, Selbstliebe, Prahlerei, Hochmut. Das sind die Eigenschaften, die Paulus beschreibt. Und es sind diese Eigenschaften, die quasi erst zu diesen ganzen schlimmen Dingen in der Praxis führen, die wir dann wahrnehmen. Vielleicht kennt ihr diesen Vers aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 10, wo es heißt, Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Sklaverei oder erbärmliche Arbeitsbedingungen oder sonst etwas ist letztendlich nur die Folge von einer Charaktereigenschaft. Gier. Der einzige Grund, warum ein Mensch bereit ist, einen anderen Menschen auszubeuten, ist, damit er mehr Profit kriegt. Und Paulus redet hier davon, dass diese Eigenschaften eigentlich das Problem sind. Wir sind schnell dabei, uns auf die äußeren Auswirkungen zu fokussieren, die wir sehen, die wir wahrnehmen. Und Paulus sagt, alles beginnt im Herzen. Und das sind die Eigenschaften, die Menschen dazu treiben, diese Dinge zu tun. Es ist Selbstsucht und Gier, was Menschen dazu befähigt, andere auszubeuten. Es ist letztendlich eigentlich Hochmut, was Menschen dazu führt, einfach das Reden oder die Gebote anderer zu missachten und sein eigenes Ding zu machen. Es ist die Selbstliebe, die dich dazu treibt, als Mensch, deinen Eltern ungehorsam zu sein und deine eigenen Wege zu gehen. Das wird uns hier in unserem ersten Block aufgezeigt. Die Menschen halten das Ich für den wahren Gott. Sie erachten das Ich für das Größte und sie folgen dem Ich. Was das Ich will, das tue ich. Und eben deshalb ist die Welt, wie sie ist. Weil die Menschen sich also selbst verehren, werden die letzten Tage schlimm sein. Wenn wir jetzt weiterschauen, noch in Vers 2 und in Vers 3 sehen wir einen weiteren Block. Paulus spricht weiter, Timotheus, sie werden undankbar und gottlos sein, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild und dem guten Feind. Dieser zweite Block, den jetzt Paulus hier an Eigenschaften aufzeigt, der ist im Griechischen, zeigt er sich durch eine gewisse Charakteristik, was wir so jetzt hier wahrscheinlich in unseren deutschen Übersetzungen nicht wahrnehmen. Und zwar sind das alles Begriffe, 7 dieser 8 Begriffe, die mit einem A beginnen, mit einer Negation. Das heißt, eigentlich steht ein gutes Wort da, etwas, was gut ist, und dann aber quasi die Abwesenheit davon. Es ist also das Gegenteil vom Guten. Und in der Mitte steht ein anderes Wort, verleumderisch, das Wort wörtlich so übersetzt werden kann auch, vom Wortstamm her, teuflisch. Das heißt, wir sehen, dieser zweite Block charakterisiert sich dadurch, dass etwas abwesend ist. Und wenn ihr jetzt mal dieses A oder das Negative wegmacht, dann seht ihr, das ist alles das, was eigentlich Gott ausstrahlt und widerspiegelt. Es sind Menschen, die undankbar und gottlos sind, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos. Und jetzt denkt mal daran, wir haben einen Gott der Liebe. Wir haben einen Gott, wo es heißt, er kam in die Welt, um die Versöhnung zu suchen. Wir haben einen Gott, der kam, um die Wahrheit zu bringen. Er ist der, der verleumdet wurde. Und doch nicht von seinem Plan abgesehen hat, Menschen zu retten. Hier in diesem zweiten Block wird gesagt, nicht nur, dass die Menschen letztendlich das Ich erheben, in all dem, was sie tun, ahmen sie nicht Gott nach, sie sind nicht wie der Gott der Liebe, sie sind nicht des Guten, sie sind nicht gut, sondern des guten Feindes, sie sind nicht wie Gott, sondern sie sind wie der Feind Gottes ist, wie der Teufel. Sie spiegeln den Teufel wieder, indem sie Gott nicht erkennen und ihr eigenes Ding machen, indem sie ihr eigenes Leben leben. Timotheus, die letzten Tage werden so schlimm sein, weil die Menschen letztendlich versuchen, den Teufel nachzuahmen und nicht Gott. Sie tun das, wenn du in die Bibel schaust, was der Teufel tut und nicht das, was Jesus getan hat. In den letzten Tagen werden schlimme Zeiten sein, weil die Menschen nicht Gott, sondern den Teufel nachahmen. Und dann, wenn wir weiterschauen, ist noch ein dritter Block. Also neben dieser Ich-Zentriertheit und dieser Teufelsnachahmung gibt es jetzt noch einen dritten Block von Begriffen. Und ich glaube, der ist schwer zu kategorisieren, einzuteilen, aber ich meine, was diese Worte alle gemein haben, ist, dass es irgendwie darum geht, dass es mehr Schein statt Sein ist. Es ist äußerlich da, aber hat keine innerliche Realität. Sie sind Verräter. Ja, Verräter sind Menschen, die vorgeben, wir haben eine Beziehung, wir sind Freunde, und hinterrücks verraten sie. Sie sind unbedacht und aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Der Begriff Verräter, der wird zum Beispiel auf Judas angewandt. Ja, wir lesen von Judas, der als Apostel mitzog mit Jesus, überall war er dabei. Und dann, als dieses klimpernde Säckchen Münzen vor seiner Nase erschien, hat er die Münzen über Jesus gewählt. Oder wir lesen das auch als das Zeugnis über das jüdische Volk, was Stephanus predigt. Er sagt, welchen der Propheten habt ihr eigentlich nicht getötet? Ihr Volk Gottes, Israel, denkt mal drüber nach. Immer dann, wenn Gott jemanden gesandt hat, der zu euch spricht und der euch auf Gottes Wege führt, wisst ihr, was ihr mit ihm gemacht habt? Denkt mal drüber nach. Oh, ihr habt ihn getötet. Ihr habt jeden einzelnen Propheten Gottes getötet, ihr. Ihr redet davon, Gott nachzufolgen, aber alles, was euer Leben widerspiegelt, ist, dass ihr eigentlich keinen Bock auf Gott habt und lieber versucht, Gott auszublenden. Wir sehen hier auch die Formulierung, sie lieben die Wollust mehr als Gott. Ich finde es interessant, hier heißt es nicht, sie hassen Gott. Schaut mal in den Text rein, hier wird nicht berichtet, die letzten Tage sind schlimm, weil die Menschen Gott hassen, sondern sie lieben ihr eigenes Vergnügen mehr als Gott. Ich weiß nicht, wie vielen Menschen du in deinem Leben schon begegnet bist, die sagen offensichtlich, ich hasse Gott. Es gibt ein paar, aber ich würde sagen, die allermeisten Menschen, denen ich begegne, ich kenne das gar nicht, dass Menschen sagen, sie hassen Gott. Die Menschen machen einfach nur immer wieder deutlich, dass es andere Dinge gibt, die ihnen wichtiger sind als Gott. Keiner würde so weit gehen zu sagen, er hasst Gott. Ja, viele lehnen ab, dass es einen Gott gibt. Aber wie viele Menschen kennst du, die sagen, ich glaube, dass es einen Gott gibt, aber ich hasse ihn? Ja, vielleicht ist man in seinem Herzen zornig mit ihm, aber nach außen wird eigentlich deutlich, man erkennt, dass es einen Gott gibt, der Schöpfer der Welt ist, aber eigentlich ist er nicht relevant in meinem Denken. Es gibt etwas anderes, was wichtiger ist. Und eben weil sie Gott nicht pauschal ganz irgendwie ablehnen, heißt es auch, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Es wirkt so, als ob irgendwie das Ganze eine Bedeutung hat, aber in Wahrheit hat es keine Bedeutung. Dieser äußere Schein ohne innere Substanz ist eine äußere Scheinheiligkeit ohne ein inneres, ich will wirklich Gott kennen und ihm dienen. Wo sehen wir das? Wo wird es praktisch? Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, Paulus bringt hier diesen ganzen Katalog, ist das etwas, was ich eigentlich in meiner eigenen Lebensumwelt wahrnehme? Wenn das jetzt quasi in der Gegenwart geschieht, wenn wir in der Endzeit sind, wo erleben wir denn eigentlich diese Scheinfrömmigkeit? Und das erste Beispiel, was mir eingefallen ist, das ist, weiß ich, eher so ein politisches Beispiel, aber ist euch das schon mal aufgefallen, dass die vehementesten Gegner von einer wahren Toleranz, den anderen einfach mal stehen zu lassen mit seiner Meinung, dass es gerade jene sind, die immer diese Flaggen hochhalten, wir sind tolerant, wir sind bunt und wir sind vielfältig. Die sind so lang tolerant, bunt und vielfältig, wie man in ihrem Farbspektrum mit drin ist. Aber sobald du eine andere Meinung hast, bist du der Todfeind schlechthin und man versucht, dich auszumerzen. Ich kriege das immer mal wieder nur mit, wenn ich eben nach Neuigkeiten schaue, was so in Bremen passiert. Und ich denke mir also wirklich, da ist ein Pfarrer, der sich einfach mal hinstellt und sagt, ja, ich gehe nicht diesen großen, breiten Strom der Kirche mit, sondern ich glaube noch wirklich, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und permanent werden falsche Dinge auf seinen Namen bestellt, sein Auto wird verkratzt und man tut alles im Zeichen der Toleranz, um diesen Menschen kaputt zu machen und einzuschüchtern. Das ist so ein Beispiel, was mir aufgefallen ist, dass man quasi nach außen hin sehr scheinbar für die Liebe eintreten kann, aber es eigentlich in Wahrheit nicht tut. Ein anderer Fall, der mir aufgefallen ist, und da können wir uns alle an die eigene Nase fassen, wir sitzen ja hier in unseren frommen Kreisen, ne? Bibeltreue Gemeinde. Wie viele bibeltreue Gemeinden gibt es, wo die Männer ihre Frauen unterdrücken und wirklich, also wo du es einfach nur merkst und siehst, da ist so ein Machtmissbrauch in den eigenen vier Wänden daheim und das alles unter dem Deckmantel der Frömmigkeit. Da wird gelehrt, dass die Frau sich unterordnen soll, ohne gleichzeitig auch zu lehren, dass der Mann sein Leben hingeben soll, wie Christus sein Leben hingegeben hat für seine Frau. Da pocht man auf das eine und missachtet das andere. Das ist auch alles nur ein äußerer Schein der Frömmigkeit. Ja, meine Frau ordnet sich unter und gleichzeitig unterdrückt er sie. Habe ich oft genug wahrgenommen und ist eine Gefahr, die uns vielleicht allen auch passieren kann. Und auch so ein Fall, wo das mir aufgefallen ist, wie verrückt es ist, wenn Prediger sich hinstellen und sich riesige neue Villen hinbauen. Ich habe von einem Pastor gelesen, dass er eine Villa von mehreren Millionen Dollar gebaut hat und gesagt hat, der Herr hat mich gesegnet. Also in Wahrheit hat er seiner Gemeinde gepredigt, ja, wenn ihr Geld spendet, dann wird Gott euch Geld geben. Und die Geldspenden gingen natürlich an ihn und er hat jetzt eine Villa. Und er redet davon, das ist der Segen des Herrn. Und die armen Menschen haben oft ihr letztes Geld aufgegeben. Da gibt es Berichte von Menschen, die todkranke Familienmitglieder haben. Und wenn man in einem Land lebt, wo es nicht so ein Sozialnetz gibt oder wo es auch nicht so ein Gesundheitssystem gibt wie in Deutschland, da hat man halt dann gar nichts mehr. Und dann krepieren die einen in der Gemeinde, sitzen in den Reihen, beten und ringen und denken, sie glauben nicht genug, während der Pastor in seiner riesen Villa sitzt und seinen dicken Mercedes fährt. Und alles sieht scheinbar fromm aus, aber ist ohne wahre Heiligkeit. Und jetzt schaut mir her, was sagt er, was fehlt hier eigentlich? Er sagt, es wird nur vorgegeben, dass man die Kraft Gottes kennt, aber in Wahrheit kennt man sie nicht. Man ist fromm, aber man weiß nicht, was eigentlich Gottes Kraft ist. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, ich denke, einer der bekanntesten Verse über die Kraft Gottes ist was? Römer 1, Vers 17 und dort steht, was ist die Kraft Gottes? Die gute Nachricht des Evangeliums. Die Botschaft, dass wir als gefallene, gebrochene, kaputte Menschen zu Gott kommen können und bei Gott ein neues Leben finden können und in Gott wahre Freude, wahren Frieden und letztendlich aber auch wahre Heiligkeit finden. Das Evangelium ist nicht einfach nur die Botschaft, du kommst halt nicht mehr in die Hölle, sondern in den Himmel, sondern es ist die Botschaft, Gott macht dich, wie er selbst ist. Und er geht mit dir und wenn du fällst, dann hebt er dich auf, aber er arbeitet an dir. Er feilt und er schleift an dir, so lang, bis du irgendwann mal ihn reflektierst in all seinen Facetten, mehr und mehr und mehr. Sie geben vor, das Evangelium zu kennen, aber sie kennen es nicht. Das ist, was uns hier aufgezeigt wird. Timotheus, die letzten Tage sind so, wie sie sind, weil die Menschen sich selbst verehren, weil sie den Teufel nachahmen, weil sie scheinfromm sind. Und deshalb sage ich dir, meide sie. Das ist die Aufforderung. Und wenn wir jetzt diese Aufforderung lesen, meide sie, dann wird uns natürlich klar, okay, wir sollen sie meiden, weil sie uns nicht gut tun. Ja? Schlechte Gesellschaft ist nicht gut für einen Menschen. Das ist so ein Blick auf die anderen, aber warum gibt es eigentlich diese Aufforderung, meide diese Menschen? Warum sagt Paulus hier zum Timotheus, pass auf, dass die dich nicht einnehmen? Und ich glaube, die Antwort ist simpel und uns allen klar, weil wir so leicht uns mitreißen lassen von allem. Weil es nichts gibt, was wir nicht gleichsam tun können. Ein Mann, der viel zu kurz gelebt hat auf dieser Welt, aber es geschafft hat, in dieser kurzen Zeit unfassbar viele gute Dinge zu sagen, war Robert Murray McShane. Und er hat folgenden Satz geprägt. Der Same einer jeden erdenklichen, der Menschheit bekannten Sünde findet sich in meinem Herzen wieder. Der Mann ist mit in seinen 30ern gestorben und ihm war da schon bewusst, es gibt eigentlich nichts, was ich nicht tun kann. Und wenn sich gewisse Gegebenheiten ändern in meinem Leben, dann bin ich der Erste, der sich mitreißen lässt. Das ist eine Aufrichtigkeit. Das ist eine Ehrlichkeit. Zu erkennen, es gibt nichts, was ich nicht auch tun kann. Man kann schnell in seiner frommen Gemeinde sitzen und nach außen schauen und sagen, ja, das ist so schlimm, wie die Menschen sind und so. Aber ist dir eigentlich bewusst, dass es schneller gehen kann, als du denkst, dass du einer von denen bist? In deinem Handeln oder vielleicht, dass du es schon bist und ohne das zu merken. Meide solche Menschen, lass dich nicht mitreißen. Deswegen sagt das Buch der Sprüche mehr als alles, behüte dein eigenes Herz, denn von ihm geht dein Leben aus. Ich glaube, was hier deutlich wird, ist, wir sollen aufpassen, dass wir uns nicht von diesem Strom der Welt mitreißen lassen, damit wir nicht wie diese Welt sind. Und wenn ihr darüber nachdenkt, dann ist es gar kein neues Ding, was aus dem Neuen Testament kommt, ist doch genau die Aufforderung, die in Israel immer gestellt wurde. Israel, sonder dich ab von den Nationen, damit die Finsternis dich nicht einnimmt. Und dann, Israel, sei ein Licht für die Nationen, dass die Nationen zu dir strömen und so werden wie du. Das ist eine Verheißung, die wir im Alten Testament sehen und eine Aufforderung, ein Auftrag. Das ist das Erste, was unser Bibeltext hier deutlich macht. Uns wird hier von dieser Gottlosigkeit in der Endzeit gesagt, beschrieben. Und jetzt in Vers 6 sehen wir, beginnt der zweite Punkt, der zweite Abschnitt, die gegenwärtige Verführung. Paulus kommt von dieser allgemeinen Prophetie über die letzten Tage zu ganz konkreten Beispielen, die Timotheus aus seiner Gegenwart kennt. Er berichtet Folgendes. Timotheus, zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewissen Frauen einfangen. Die sind mit Sünden beladen und sind von mancherlei Begierden getrieben. Sie wenden sich immer zu neuen Lehren zu und sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Paulus berichtet hier, dass in der Gegenwart von Timotheus scheinbar die Gefahr bestand, dass in die Gefahr hinein eben eine solche Verführung schwappt. Da gibt es eine gewisse Gruppe von Verführern, Timotheus, du weißt, wen ich meine. Und was machen diese Menschen? Wie gehen sie vor? Sie schleichen sich in die Häuser und versuchen dort, gewisse Frauen einzufangen. Also uns wird schon deutlich, Schleichen ist nicht etwas, was man irgendwie so in der Öffentlichkeit tut. Es geschieht subtil und sie wollen einfangen. Ja, eigentlich das Wort heißt in Ketten legen. Die wollen dich in die Ketten legen und wenn du die Handschellen anhast, können sie dich mitziehen. Und wo tun sie das? In den Häusern, wo es heißt, das sind gewisse Frauen. Bei denen versuchen die das. Luther spricht hier von gewissen Frauen. Eigentlich wortwörtlich ist es ein sehr negativer Begriff, der hier gebraucht wird. Da wird von törichten Frauen geredet. Und hier ist klar, Paulus spricht nicht allgemein davon, Frauen können verführt werden und Männer nicht. Paulus redet hier von einem konkreten Beispiel, wo er scheinbar ein konkretes Grüppchen Frauen vor Augen hat. Da redet er sicherlich nicht von der Mutter und der Großmutter von Timotheus. Die beschreibt er nämlich in den Timotheusbriefen als die großen Lichter, die Timotheus eigentlich auf den richtigen Weg mitgebracht haben. Er spricht hier von törichten Frauen und die werden folgend charakterisiert. Diese Gruppe, die es dort in Ephesus, als Timotheus Pastor war, die es dort gab. Sie sind mit Sünden beladen, sie werden von ihren Begierden getrieben und sie sind immerzu aus nach neuen Lehren und erkennen die Wahrheit nicht und können sie auch nicht erkennen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, diese Beschreibung hier, das sind nicht die Verführer, die so beschrieben werden, sondern die Verführbaren. Das ist, was hier deutlich gemacht wird. Die Verführer suchen sich solche, wo sie sagen, die sind beladen. Sie suchen sich solche, wo sie merken, oh, die nehmen auch manches irgendwie nicht so ernst. Und es sind solche, wo er sagt, die haben keine Ahnung eigentlich von dem, was richtig und was falsch ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt von diesen Loverboy-Zuhältern. Das sind Männer, die sich zum Beispiel auf so Schulhöfe und so hinschleichen. Und dort suchen sie nach Mädchen, die irgendwie gebrochen ausschauen, die irgendwie Probleme haben, wo man schon wahrnimmt, dass die Probleme haben. Und denen wenden die sich zu mit ganz viel Liebe und ganz viel Nähe. Und die binden so diese Mädchen an sich. Und wenn die an sie gebunden sind, dann führen sie diese Mädchen in die Prostitution und sie werden ihre Sexsklaven. Das ist genau das eigentlich, was beschrieben wird. Sie suchen Leute, wo sie sehen, da sind viele Probleme da. Wenn ich denen nur lang genug irgendwie schön zurede, dann kommen die mit mir. Sie schleichen sich ein, subtil, das macht man nicht in der Öffentlichkeit, wo es denn jeder sieht. Menschen, die eben nicht wissen, was richtig und was falsch ist. Und neben diesem Beispiel aus der Gegenwart, wo Paulus sagt, Timotheus, du weißt, wie das in deinem eigenen Gemeindeumfeld ist, du kennst solche Beispiele, redet er auch von einem Beispiel aus dem Alten Testament, wo er sagt, das ist genauso wie damals, Vers 8, wie bei Jannes und Jambres, die dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinn, untüchtig zum Glauben. Jannes und Jambres findet ihr nicht in der Bibel, zumindest nicht dem Namen nach. Von daher ist es gar nicht so klar eigentlich, wer das ist. Aber in der jüdischen Tradition seit jeher besteht die Auffassung, dass Jannes und Jambres zwei Zauberer waren, die am Königshof des Pharaos in Ägypten eben ihr Unwesen getrieben haben. Und ihr kennt es mit den 10 Plagen, Mose kommt hin und es geschehen diese Wunder Gottes. Und dann gibt es diese Verführer, die versuchen quasi ebenso Wunder zu tun. Und anfangs scheint es so, dass die das alles tun können. Sie wirken scheinfromm. Oh, Mose kann Wunder tun mit seinem Stock, können wir auch. Sie ahmen nach und verführen den Pharao und sagen, folge nicht den Gedanken dieses Moses, lass das Volk nicht ziehen. Sie verführen den Pharao mit ihren falschen Zaubereien und Künsten und die wirken eben so real, dass wir letztendlich merken, der Pharao verhärtete sein Herz. Der ganze Punkt, der hier gemacht wird, ist der, in der Gemeinde besteht die Gefahr, dass Menschen kommen auf subtile Art und Weise, um jene zu verführen, die nicht sattelfest sind und das mit einer gewissen Scheinfrömmigkeit, die absolut nach Gott auszusehen scheint. Ich kenne eine Gemeinde, wo die gesamte Jugend weggebrochen ist, weil man in einem Jugendhauskreis ein Buch entdeckt hat von einem neuen Propheten der Gegenwart, der irgendwie Gottes Geist auf einmal wirklich gehört und gespürt hat. Und das Buch war so ansprechend, dass sie alle abgedriftet sind alle weg. Und die Eltern und der Pastor, die gesamte Gemeinde, konnte nicht erklären, wie das passieren konnte. Es hat in einem Jugendhauskreis begonnen. Bei einem, der das Buch mitgebracht hat, und es ist in den ganzen Hauskreis rein, und dann war die gesamte Jugend aus der Gemeinde weg. Einfach weg vom Fenster. Was lernen wir hier? Ich glaube, drei Prinzipien. Erstens, wir müssen uns deutlich machen, Verführung ist real. Das ist, was jeher geschehen ist. Das ist, was der Teufel seit jeher getan hat. Und das ist das, was wir in der Gegenwart erleben. Es ist etwas, was real ist und was überall und immer geschehen kann. Und eine Versuchung, die überall und immer da sein wird. Verführung ist real. Das ist das Erste, was uns deutlich gemacht wird. Zweitens, Verführung geschieht immer subtil. Glaube nicht, dass in deiner eigenen Familie, in deinem eigenen Herzen oder in deiner Gemeinde das so ist, dass so offensichtlich jemand kommt mit so einem Schild, Irrlehrer, folge mir nach. Das ist nie so. Das ist immer am Anfang verführerisch. Es ist immer so, dass man sich denkt, ja, das ist ja eigentlich auch nicht so schlecht oder könnte doch was sein oder oh, der wirkt irgendwie toll oder oh, der hat irgendwie so eine gewisse Ausstrahlung. Es geschieht subtil. Und irgendwann mal ist es so stark, dass es Auswirkungen hat, dann auch in der Öffentlichkeit. Und das Letzte, was uns hier deutlich gemacht wird, ist, Verführung geschieht bei Verführbaren. Verführung geschieht besonders da, wo Menschen verführbar sind. Und ich glaube, kein Mensch, der in einer Sektenstruktur gefangen ist, genauso wie keiner, der in einer Diktatur gefangen ist, hatte es geahnt, dass es sich in sowas hineinbegibt. Uns wird hier also deutlich gemacht, dass die Gefahr der Verführung in der Gemeinde besteht, aber vor allen Dingen auch die Gefahr der Verführbarkeit bei mir als einzelnen Menschen. Und jetzt, was kann ich tun dagegen? Ich glaube, unser Text hat uns deutlich gemacht, dass es zwei Dinge gibt, die da sein müssen, die uns bewahren werden vor all dem. Das erste ist das, was wir gelesen hatten, die Kraft Gottes. Und das zweite ist das, was wir hier lesen, das Wort Gottes. Denn wenn du das Wort Gottes kennst, dann musst du gar nicht die Lügen der Welt kennen. Automatisch wird, wenn die Wahrheit in deinem Herzen präsent ist, wirst du ausfiltern können und merken können, wenn Dinge nicht passen. Und ich rede jetzt hier gar nicht hochtheologisch davon, dass du wirklich dogmatisch alles wissen musst. Ja, manchmal macht es den Menschen Angst. Wisst ihr, wie viele richtig gute, auf dem Papier, Dogmatiker, Theologen es gibt, die in allerlei Strudel mitgezogen wurden? Also Dogmatik rettet dich nicht. Hier geht es eigentlich um die Erkenntnis des Wahrheit, des Wortes Gottes. Die Wahrheit von dem, was Gottes Wort im Herzen, im Kern wirklich trägt, und das ist das Evangelium. Und ich gebe euch ein Beispiel von einem Menschen, wo ich mir denke, ich kenne keinen, der so ein schlichter Mensch ist und der so sattelfest in seinem Glauben ist, wie ein Klempner mit einfachem Hauptschulabschluss, der wirklich nach jeder Predigt zu mir kommt und 100 Fragen hat, weil er wirklich einfach nicht den größten Intellekt hat. Aber dieser Mensch, wisst ihr, was der kennt? In seinem Herzen hat sich so verinnerlicht die Botschaft, dass er als Mensch einfach nichts Gott bieten kann und dass alles, was er hat, sein ganzer Fels eines ist. Der Glauben, das, was Christus für ihn getan hat und was Christus tut, was Christus tun wird, alles ist, was er braucht. Der ist so sattelfest in dieser einen Wahrheit. Und er hat Gespräche gehabt mit allen möglichen Leuten und er konnte nicht mitgerissen werden. Er hat in seiner Verwandtschaft sogar Zeugen Jehovas. Und die kommen dann und er als einfacher Kerl, der wirklich jetzt nicht so stark einfach ist, theologisch, dogmatisch, hat gesagt, er konnte allem widerstehen einfach. Er konnte oft nicht theologisch antworten, groß, konnte nicht auf Bibelverse verweisen, aber er konnte das sagen, eines weiß ich, Christus und Christus allein. Und dann hat er seine Handvoll Bibelverse gehabt, die er auch wirklich gut kannte und verstand und darauf konnte er hinweisen. Das Wort Gottes sagt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube. Wer ist aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Es geht um Jesus kennen. Es geht um Gemeinschaft mit Jesus und nicht um theologische Rechtgläubigkeit in allen Punkten, was dich vor Verführung bewahrt. In Johannes 8 sind meine Taufverse, deswegen bleiben die mir auch immer hängen. Da sagt Jesus, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Kraft Gottes, die im Evangelium präsent wird, wenn Menschen wirklich Vergebung erfahren und das erkennen, Jesus ist genug für mich. Und das Wissen, dass das die Botschaft der Bibel ist, die Wahrheit des Wortes Gottes. Das ist das, was Menschen fähig macht, dem Strudel der Verführung zu entgehen. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt, Vers 9, die kommende Gerechtigkeit. Trotzdem, dass die gegenwärtige Gefahr in der Gemeinde ist, endet der Text folgend. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Jannes und Jambres haben am Anfang fromm mitgemacht, konnten den ersten Zeichen noch irgendwelche scheinbaren Wunder wirken, aber es kam der Zeitpunkt, wo die Wunder Gottes die Wunder von Jannes und Jambres aufgefressen haben und sie haben festgestellt, sie können das nicht tun, was nur Gott tun kann. Und alle haben gesehen, wie dumm waren diese Menschen, dass sie gemeint haben, mit ihrer Zauberei sich gegen Gott stellen zu können. Und heute, wenn wir zurückdenken, lesen wir unsere Bibeltexte und sehen, welche törichten Menschen, dass sie versucht haben, es mit Gott auf sich zu nehmen. Und hier ist die Verheißung, es wird auch geschehen, dass es bei allen heute so ist. Bei all den großen Verführern dieser Welt, es wird einmal allen klar sein. Es wird einmal jeder sehen, wer letztendlich der Narr war und wer nicht. So wie es bei Jannes und Jambres geschieht, wird es auch da geschehen. Und das ist eine Verheißung auf die letztliche Gerechtigkeit, wenn Gott wiederkommt, dann wird alles offenbar. Dann wird alles sichtbar und dann wird es auch keine Ausreden mehr geben. Und obgleich das eine zukünftige Verheißung ist, gibt es auch manchmal so Situationen, wo Gott es hier auf Erden macht. 2012 gab es ein Konzert in Sachsen, ein Metal-Konzert. Und dieses Metal-Konzert stand unter diesem Titel Krieg gegen Gott. Und bei einem Lied namens Endzeit, wo sie gegrölt haben und ihre Kriegserklärung gegen Gott quasi bekundet haben, kam ein heftiger Sturm, der so stark war, dass die allermeisten dieses Festgelände räumen müssten. Es war so stark der Sturm, dass es die Zelte weggeweht hat und sie mussten fliehen. Aber es gab noch ein paar Standhafte, die standen da im Regen und haben weiter gegrölt, Krieg gegen Gott, Krieg gegen Gott. Und dann kamen weitere Windböen bis zu 140 Stundenkilometer und ein Blitzeinschlag und 51 Menschen wurden verletzt dabei. Es ist keiner gestorben, ich nenne das die Gnade Gottes. Aber Gott hat gezeigt, dass die Torheit der Menschen, die sich gegen ihn stellen, offenbar werden wird. Und manchmal macht es so einen Ausblick hier auf Erden. Ultimativ, und das ist eigentlich, womit ich hier enden möchte, glaube ich aber auch, dass der Umkehrschluss wahr ist. Es wird die Weisheit aller Welt bekannt werden, wenn einfache Menschen, die einfach nur an Jesus festgehalten haben, die gesagt haben, ich möchte meinem Herrn folgen. Ich weiß, ich bin ein Sünder, ich habe nichts zu bieten, was Gott irgendwo imponieren kann und all meine Hoffnung und all mein Halt ist in Gott. Diese Menschen werden eines Tages vor ihm stehen, gekleidet in weißen Gewändern. Und ihr Herr wird zu ihnen sagen, tretet ein, ihr treuen und guten Knechte, in meine Herrlichkeit. Ihr wart über weniges treu, aber über vieles will ich euch setzen. Und deswegen will ich mit dieser Botschaft enden, auch wenn manches übel läuft in dieser Welt und wenn die Gefahr auch immer wieder da ist, dass wir uns mitreißen lassen, im Großen wie im Kleinen. Und ich glaube, wir können uns wirklich alle an die eigene Nase fassen. Ich weiß das aus meinem eigenen Leben tausendfach. Wer an Jesus festhält und nur an Jesus, der wird sehen, dass das wahre Weisheit ist. Amen.